Die Geschichte der Gibeoniter wirkt auf den ersten Blick wie eine Randnotiz, ein listiges Volk, das Israel mit alten Broten und zerlumpten Schläuchen täuscht, um zu überleben. Doch hinter dieser Episode steht ein tiefes geistliches Bild. Gott zeigt, wie verletzlich sein Volk ist, wenn es unabhängig von ihm entscheidet, und wie erstaunlich treu er dennoch zu seinem Bund steht. Wer genauer hinsieht, entdeckt in Josua 9 nicht nur einen Warnruf vor geistlicher Naivität, sondern auch einen Trost. Der Herr kann selbst unsere Fehlentscheidungen in seinen Heilsplan einweben und Menschen, die aus Furcht und List kommen, in seinen Dienst und in die Nähe seines Altars stellen. Die göttliche Liebesgeschichte, Israel als vergessliche Ehefrau. Wenn Josua 9 von der Täuschung der Gibeoniter erzählt, rückt im Hintergrund eine Beziehung ins Licht. Israel steht vor Gott nicht zuerst als Herr, sondern als Ehefrau. Als das Volk ohne den Rat Jehovas zu erfragen entscheidet, löst es sich innerlich von dem, der sich ihm als liebender, verantwortlicher Ehemann gegeben hat. Hesekiel greift diese Perspektive auf, wenn er im Namen Gottes sagt, und ich ging an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe, und ich breitete meinen Zipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr, Herr, und du wurdest mein. Diese Sprache ist ungewöhnlich zart, Gott schildert sich als Bräutigam, der seine Braut bedeckt, ihr seine Treue zuspricht und sie zu sich nimmt. Vor diesem Hintergrund ist jede eigenmächtige Entscheidung Israels mehr als ein taktischer Fehler, sie ist eine Störung der Liebesgemeinschaft. Josua 9 berichtet davon, wie die Kinder Israels von den Gibeonitern getäuscht wurden. Sie wurden getäuscht, weil sie wie eine Frau waren, die ihren Ehemann vergessen hat. Was sie hier taten, war genau dasselbe wie das, was Eva in 1. Mose 3 tat. Die listige Schlange wollte Adam versuchen und verführen, wagte es aber nicht, direkt zu ihm zu gehen. Stattdessen wandte sich Satan an Adams Gegenstück, an eine Frau, weil er weiß, dass es leichter ist, eine Frau zu täuschen. Von 1. Mose bis zur Offenbarung zieht sich dieser Faden, Gott bindet sich an ein Volk wie ein Bräutigam an seine Braut, und der Widersacher versucht, genau diese Bindung zu lockern. Paulus sieht in der Versuchung Evas das Muster, ich fürchte aber, dass vielleicht, so wie die Schlange Eva durch ihre List betrog, eure Gedanken verdorben werden, hinweg von der Einfalt und Reinheit Christus gegenüber. Die List der Gibeoniter berührt denselben Nerv, sie setzen nicht auf offene Gewalt, sondern auf Geschichten, die Mitleid wecken, auf Bilder von altem Brot und rissigen Schläuchen, auf Emotion und Plausibilität. Israel sieht, tastet, überlegt, aber stellt sich nicht in die Gegenwart des Bräutigams. Die vergessliche Ehefrau ist kein groteskes Zerrbild, sondern ein Spiegel, auch heute lässt sich das Herz leicht von Eindrücken fangen, von Bedürfnissen, Ängsten, fromm verpackten Argumenten. Der Trost liegt darin, dass diese göttliche Liebesgeschichte nicht an unserer Gedächtnisschwäche zerbricht. Von Jeremia, der an die erste Liebe erinnert, bis zur Offenbarung, wo die Braut, die Frau des Lammes vollendet sichtbar wird, trägt der Bräutigam die Geschichte. Wer Josua 9 so liest, entdeckt im eigenen Leben nicht nur unruhige Unabhängigkeit, sondern auch die geduldige Treue dessen, der seine vergessliche Braut immer neu an sein Herz ruft. In dieser Perspektive bekommt selbst unsere Neigung, ohne Rücksprache zu handeln, einen anderen Klang. Sie ist nicht nur Schwäche des Charakters, sondern Ausdruck einer Beziehung, die nach Vertiefung ruft. Die Täuschung Gibeons entlarvt, wie schnell das Herz sich von der Einfalt Christus gegenüber entfernen kann, aber sie zeigt zugleich, dass der Herr seine Braut nicht preisgibt. Wer sich darin wiederfindet, darf nüchtern sehen, wie eigenmächtige Entscheidungen sich auswirken und zugleich innerlich aufatmen. Der Bräutigam, der einst seinen Zipfel über uns ausgebreitet hat, hat nicht aufgehört, nach uns Ausschau zu halten. In diesem Wissen wird der Weg zurück zu einer einfachen, vertrauenden Nähe kein moralischer Kraftakt, sondern eine Antwort auf eine Liebe, die uns längst umfasst. Und ich ging an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe, und ich breitete meinen Zipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr, Herr, und du wurdest mein. Ich fürchte aber, dass vielleicht, so wie die Schlange Eva durch ihre List betrog, eure Gedanken verdorben werden, hinweg von der Einfalt und Reinheit Christus gegenüber. Die Geschichte Gibeons lädt dazu ein, das eigene geistliche Leben nicht zuerst unter dem Gesichtspunkt von Erfolg oder Misserfolg zu betrachten, sondern im Licht einer Beziehung. Wo Entscheidungen ohne den Rat des Herrn fallen, zeigt sich ein Herz, das sich an manchen Stellen von der zarten, aber verlässlichen Führung des Bräutigams entfernt hat. Er verurteilt nicht, sondern ruft in die Einfalt und Reinheit zurück, die Paulus beschreibt. Wer das erkennt, darf die eigene Vergesslichkeit vor ihm aussprechen und neu damit rechnen, dass er der Initiator bleibt, derjenige, der den Bund hält, die Nähe sucht und die Braut bis zur Vollendung trägt. Unabhängigkeit macht verwundbar, Abhängigkeit bewahrt. Die Begegnung mit Gibeon ist unscheinbar, fast sympathisch, keine Drohungen, keine Kriegsgeräte, sondern abgelegte Kleider, trockenes Brot, eine höfliche Bitte um Schutz und Dienstbarkeit. Eben dadurch wird sie gefährlich. Israel prüft, was vor Augen liegt, und gewinnt den Eindruck, hier sei keine Bedrohung, sondern eine Gelegenheit zur Großzügigkeit. Entscheidender ist nicht, dass das Volk prüft, entscheidend ist, wie es prüft. Der Erzähler bemerkt nüchtern, dass sie von ihrem Brot nahmen und den Rat des Herrn nicht fragten. So wird sichtbar, was Unabhängigkeit im geistlichen Sinn bedeutet, nicht offene Rebellion, sondern ein Leben, das Fragen aus eigener Klugheit beantwortet, ohne sie vor Gott zu bringen. Israel, die Ehefrau, hätte zu ihrem Ehemann gehen und ihn um Rat fragen sollen. Doch Israel fragte nicht nach dem Rat Jehovas. Stattdessen ließ Israel sich von den Gibeonitern täuschen und schloss einen Bund mit ihnen. Schon im Garten Eden verläuft die Linie ähnlich. Die Schlange verwickelt Eva in ein Gespräch, das nur an einem Punkt ansetzt, sie soll selbst beurteilen, ob der Baum gut ist, ob die Frucht begehrenswert erscheint. Die Versuchung besteht weniger im sichtbaren Objekt als in der Einladung, ohne Rücksprache ein Urteil zu fällen. Jakobus beschreibt später einen anderen Weg, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allenwillig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Abhängigkeit von Gott ist in dieser Sicht keine kindische Unmündigkeit, sondern der Weg der Weisheit. Israel hätte mit all seinen Erfahrungen der Führung in der Wüste wissen können, dass Gott ansprechbar ist, dass seine Gegenwart nicht nur beim Durchzug durchs Meer, sondern auch in vermeintlich kleinen Alltagsentscheidungen trägt. Das macht deutlich, wie Verwundbarkeit und Schutz heute geformt werden. Geistlicher Betrug kommt selten in offener Feindschaft, er nutzt das, was plausibel, nützlich, religiös klingend erscheint, um das Herz aus der stillen, hörenden Gemeinschaft mit Christus zu lösen. Jesus verdichtet das im Bild des Weinstocks, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Abhängigkeit ist hier nicht Last, sondern Lebensraum. In dieser Verbindung verliert das fromm verpackte Argument seine Macht und die innere Ruhe wächst, auch einmal auf etwas zu verzichten, das vordergründig attraktiv wirkt. Die Geschichte Gibeons entlarvt so unsere Neigung, uns von Eindrücken und Dringlichkeiten treiben zu lassen, und erinnert zugleich daran, dass der Weg der bewahrenden Abhängigkeit offen steht, getragen von einem Herrn, der Weisheit gern und ohne Vorwurf gibt. Wer das erkennt, kann die eigene Scheu vor Abhängigkeit neu überdenken. Hinter mancher Eile, spontanem Urteil oder dem Wunsch, es selbst zu schaffen, steckt eine Angst, vor Gott klein und bedürftig zu sein. Josua 9 zeigt, dass gerade diese Bedürftigkeit kein Mangel, sondern der sicherste Ort ist. Dort, wo das Herz lernt, vor Entscheidungen innezuhalten, sich dem Blick des Herrn zu öffnen und seinen Rat höher zu achten als jede Plausibilität, wächst eine stille Widerstandsfähigkeit gegen Täuschung. Aus verwundbarer Unabhängigkeit wird eine Abhängigkeit, die trägt, nicht weil wir besser beurteilen, sondern weil der, auf den wir hören, treu ist. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allenwillig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Die Erzählung von Gibeon lädt zu einer leisen Neujustierung ein, nicht jeder Eindruck, nicht jede anrührende Geschichte, nicht jedes Angebot muss sofort eingeordnet oder beantwortet werden. Im Hintergrund steht die Frage, ob Entscheidungen und Einschätzungen aus einer inneren Verbundenheit mit Christus entspringen. Dort, wo dieser Raum wiederentdeckt wird, verliert Unabhängigkeit ihren Reiz. Abhängigkeit vom Rat des Herrn zeigt sich dann weniger in großen Gästen als in einem Lebensstil, der ihn still einbezieht und seine Gegenwart als Schutzraum begreift. So wächst eine Wachheit, die Täuschung erkennt, ohne misstrauisch zu werden, und eine Freiheit, die gerade in der Nähe des Bräutigams zu Hause ist. Gottes überraschende Gnade, Feinde werden Diener am Haus Gottes. Nach der Aufdeckung der Täuschung könnte man erwarten, dass die Geschichte mit Gericht endet. Israel wurde betrogen, der Bund mit Gibeon basiert auf Lüge, sollte man ihn nicht lösen können? Doch die Führer bestehen darauf, das gegebene Wort zu halten, weil es im Namen des Herrn gesprochen wurde. Gerade darin wird Gottes Treue sichtbar. Er identifiziert sich mit einem Eid, der aus menschlicher Unweisheit entstanden ist, und macht sich selbst zum Garanten. Damit sind die Gibeoniter vor der Vernichtung bewahrt und zugleich an das Volk Gottes gebunden. Aus Feinden werden Schutzbefohlene, aus listigen überlebenden Menschen, deren Existenz nun mit dem Namen Jehovas verknüpft ist. Israel hielt dennoch ihren Eid um der Treue Jehovas willen. Sie ließen sie am Leben, damit nicht Zorn über Israel käme wegen des Eides, den sie den Gibeonitern geschworen hatten. Die Lösung, die gefunden wird, ist bemerkenswert. Die Gibeoniter werden Holzfäller und Wasserträger für die Gemeinde und für den Altar des Herrn. Anstatt sie an den Rand zu drängen, verschiebt Gott ihren Platz bis ganz nah um ans Heiligtum. Holz und Wasser sind unscheinbar, aber unverzichtbar für Opfer und Dienst. So werden diejenigen, die durch Täuschung hineingekommen sind, zu Dienern am Haus Gottes. Dieses Muster greift im Neuen Testament weit aus, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Menschen, die einst fern waren, durch Furcht, List oder schiefe Wege mit Gott in Berührung kommen, finden sich wieder als Mitbewohner in seinem Haus. Gottes Heiligkeit bleibt unangetastet, die Lüge wird nicht gut geheißen, aber seine Barmherzigkeit findet einen Weg, Schuldige zu bewahren und ihnen einen dienenden Platz zu geben. Für Israel bedeutete das, mit den Folgen der eigenen Unachtsamkeit zu leben. Die Gibeoniter wurden nicht weggewischt, um den Fehler unsichtbar zu machen, sondern blieben als lebendige Erinnerung an einen unweisen Bund und als Zeichen der gnädigen Wendung Gottes mitten im Volk. Ähnlich gestaltet der Herr auch heute unsere Wege. Fehlentscheidungen verschwinden nicht immer spurlos, Bindungen und Konstellationen, die aus Unabhängigkeit entstanden sind, lassen sich nicht beliebig rückgängig machen. Dennoch ist seine Treue größer als unsere Verstrickungen. Aus Situationen, die ausschließlich als Belastung erscheinen, lässt er oft Dienste entstehen, die seinem Haus zugutekommen. Was zunächst wie ein Makel der Geschichte wirkt, wird unter seiner Hand zu einem Ort, an dem seine Geduld, seine Gerechtigkeit und seine Gnade sichtbar werden. Die Rettung Gibeons macht Mut, die eigene Vergangenheit nicht in helle und dunkle Kapitel zu zerreißen, als wären manche Wege für Gott unbrauchbar. Wo Menschen auf seine Treue treffen, werden Feinde zu Dienern, und wo sein Name über einer unklugen Entscheidung steht, schreibt er weiter. Das nimmt nichts von der Ernsthaftigkeit unseres Handelns, aber es nimmt der Geschichte die Ausweglosigkeit. Selbst dort, wo Täuschung, Angst oder falsche Bündnisse Spuren hinterlassen haben, bleibt die Tür zu einem dienenden Platz in seinem Haus offen. Wer sich in Gibeon wiedererkennt, darf staunen, dass Gott aus dem Motiv der Selbsterhaltung einen Weg in die Nähe seines Altars macht. Und wer sich eher auf der Seite Israels sieht, lernt, dass der Bräutigam seine vergessliche Braut nicht beschämt, sondern sie durch ihre Fehler hindurch tiefer in die Wege seiner Gnade hineinführt. Und Josua machte sie an jenem Tag zu Holzfällern und Wasserträgern für die Gemeinde und für den Altar des Herrn, bis auf diesen Tag, an dem Ort, den er erwählen würde. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Im Licht Gibeons verlieren sowohl eigenes Versagen als auch die Fremdheit mancher Menschen an Endgültigkeit. Gottes Treue zu seinem Namen führt dazu, dass er sich selbst an unser unvollkommenes Handeln bindet und darin Wege der Gnade öffnet. Daraus wächst eine nüchterne Hoffnung, Fehlentscheidungen bleiben ernst, aber sie müssen nicht das letzte Wort haben. In der Gegenwart des Herrn dürfen vergangene Irrwege zu Orten werden, an denen seine bewahrende Treue und seine verwandelnde Kraft sichtbar werden, zur Stärkung seines Hauses und zur Ermutigung aller, die sich selbst längst abgeschrieben haben. Herr Jesus Christus, danke, dass du als treuer Bräutigam bei deiner vergesslichen Braut bleibst und sie nicht aufgibst, selbst wenn sie ohne deinen Rat handelt. Du kennst unsere Neigung, aus eigener Kraft zu entscheiden, und doch führst du uns immer wieder zurück in die vertraute Nähe zu dir, in der wir bewahrt sind. Stärke in uns das Vertrauen auf deine Liebe, damit wir unsere Sicherheit nicht in eigenen Einschätzungen, sondern in deiner Gegenwart suchen. Und wo wir falsche Schritte getan haben, bitte ich dich, dass deine Gnade sie nicht nur zudeckt, sondern sie in deinen Dienst verwandelt, so wie du aus den Gibeonitern Diener an deinem Haus gemacht hast. Lass uns erfahren, dass deine Bundestreue größer ist als unsere Fehler und dass deine Heilspläne mit uns und durch uns nicht scheitern. Fülle uns neu mit Hoffnung und stiller Freude darüber, dass du uns bis zum himmlischen Hochzeitsfest bewahren wirst. Amen.